Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jasper Barenberg. Seit einem Tag wissen wir, dass Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke Opfer eines gezielten politischen Attentats geworden ist. Heute nun bescheinigt der Verfassungsschutz der rechtsextremen Szene insgesamt eine hohe Gewaltbereitschaft. Beides Thema heute im Bundestag und in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über die Geständnisse im Lütcher Missbrauchsprozess, über die Vorbereitungen auf den nächsten Weltklimagipfel und darüber, dass die AfD im Bundestag einen Kurswechsel in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik fordert. Gegen Ende dieser Sendung wollen wir dann live zu unserem Reporter nach Bologna schalten, wo die U21-Nationalmannschaft um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft spielt. Zu unserem ersten Thema um 18 Uhr und gleich 11 Minuten. Extremisten von rechts und links, radikale Islamisten, Reichsbürger, eine ganze Reihe teils gewaltbereiter Gruppen stellen die freiheitliche Demokratie hier in Deutschland in Frage. Im Bundestag bietet der Verfassungsschutz jedes Jahr einen Überblick. Im Mittelpunkt stand heute zweifellos die steigende Bedrohung durch den Rechtsextremismus. Das wurde auch später in der Debatte über den politischen Mord an Walter Lübcke deutlich. Aus Berlin berichtet für uns Gudula Geuter.
Zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen, die der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat, um 100 auf 24.100. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer:
Weiterhin auf einem Höchststand ist auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten mit 12.700 Personen. In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität des rechtsextremistischen Spektrums sind diese Zahlen ausgesprochen besorgniserregend. Ich spreche deshalb auch bewusst davon, dass wir auch in diesem Bereich eine hohe Gefährdungslage haben.
Der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ergänzte:
Es ist kein regionales Problem, wie manche meinen, sondern ein bundesweites.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, so Seehofer, sei eine Zäsur.
Ich werde alle Register ziehen. Das heißt, ich werde alle Optionen, alle Möglichkeiten nicht nur jetzt pro forma prüfen lassen, sondern auch mit dem Ziel, dass wir dem Rechtsstaat mehr Biss verleihen können.
Damit meint er mögliche Vereinsverbote, er lässt die Verwirkung von Grundrechten prüfen und er forderte erneut mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz, die die bisherige Justizministerin Katharina Barley bisher nicht mittragen wollte. Heute wurde ihre Nachfolgerin Christine Lambrecht vereidigt. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag betonte die SPD-Politikerin:
Wir müssen den Verfolgungsdruck der Sicherheitsbehörden auf Rechtsextremisten massiv erhöhen.
Sie fügte allerdings hinzu:
Klar ist aber, was wir nicht tun sollten, und dafür werde ich mich als Justizministerin einsetzen, dass wir zulasten der Grundrechte, zulasten der Freiheit vor dieser rechten Gewalt einknicken. Ich sage hier an dieser Stelle, deswegen müssen wir nicht immer neue Regeln, neue Einschränkungen uns einfallen lassen, sondern ich glaube, es geht hauptsächlich in dieser Situation darum, das bestehende Recht durchzusetzen.
Bei der Vorstellung des Berichts betonte Seehofer, auch wenn derzeit der Rechtsextremismus in besonderem Fokus stehe, verliere man die anderen Phänomenbereiche nicht aus dem Blick. Während die Zahl der bekannten Linksextremisten stieg auf ein sogenanntes Potenzial von 32.000 Personen mit 9.000 Gewaltbereiten, sank die Zahl der Delikte in diesem Bereich deutlich. Die Verfassungsschützer registrierten deutlich mehr Reichsbürger als zuvor, was allerdings laut Thomas Haldenwang auch daran liegen mag, dass man genauer hinschaut. Deutlich warnten Haldenwang und Seehofer vor Gefahren des Islamismus. Es gebe, so der Verfassungsschutzpräsident, keinerlei Grund, sich wegen der Niederlage des Islamischen Staates in Sicherheit zu wiegen.
Der IS hat sich von einem quasi staatlichen Akteur wieder zu einer Terrorgruppe im Untergrund restrukturiert. Und auch Al-Qaida, die sind nicht weg, steht unter dem Druck, sich mit einem spektakulären Angriff in Erinnerung zu rufen. Das Islamismuspotenzial in Deutschland ist im vergangenen Jahr um rund 3% auf nunmehr 26.560 Personen gestiegen. Der Fokus der Sicherheitsbehörden liegt derzeit auf den Rückkehrern aus den Kampfgebieten in Syrien und Irak.
Über 1.000 Personen sind nach Angaben der Behörden aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist. Etwa die Hälfte soll an Kampfhandlungen teilgenommen oder Unterstützung geleistet haben. Etwa ein Drittel sei zurückgekehrt.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Und bei den weiteren Ermittlungen zum Mord an Walter Lübcke wurden auf Antrag der Bundesanwaltschaft heute zwei mögliche Beteiligte festgenommen. Mehr dazu von Holger Schmidt.
Kurz vor 17 Uhr sind die beiden Verdächtigen in Karlsruhe am Bundesgerichtshof angekommen. Der Ermittlungsrichter entscheidet nun in den kommenden Stunden über eine mögliche Untersuchungshaft für die beiden Männer. Markus H. aus Kassel soll den Verkauf der Tatwaffe an Stefan E. vermittelt haben. Verkäufer war demnach der 64 Jahre alte Elmar J. aus einer ostwestfälischen Kleinstadt im Kreis Höxter. Beiden wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, durch Vermittlung bzw. Verkauf der Tatwaffe dem Täter beim Mord an Walter Lübcke geholfen zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide von der rechtsextremen Gesinnung von Stefan E. wussten und mindestens ahnten, dass er die Waffe für ein Attentat nutzen könnte. Der mutmaßliche Vermittler des Waffenkaufs ist für die Polizei kein Unbekannter. Er soll der rechten Szene angehören und wurde schon 2006 von der Polizei im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgat in Kassel vernommen. Yozgat war eines der Opfer der Terrorzelle NSU und lebte ebenso wie Walter Lübcke in Nordhessen.
Informationen von Holger Schmidt. Die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um 18 Uhr und 16 Minuten. Jahrelang sollen Kinder auf dem Campingplatz in Lütje sexuell missbraucht worden sein, und zwar hundertfach. Alle Opfer waren minderjährig. Vor dem Landgericht in Detmold begann heute der Prozess gegen drei Angeklagte. Vivian Leue hat das für uns den ganzen Tag über beobachtet. Vor allem die Anwälte der Opfer haben ja auf Geständnisse gehofft, und alle drei Angeklagten haben im Verlauf dieses ersten Prozesstages dann tatsächlich Geständnisse abgelegt. Haben Sie, Vivian Leue, damit in allen Punkten bestätigt, was Ihnen die Staatsanwaltschaft zur Last legt?
Ja, das haben Sie tatsächlich. Es gab so 5, 6 Punkte, die Sie ausnehmen wollten von der Anklageschrift. Und da ist zum Teil auch von der Staatsanwaltschaft das schon bestätigt worden. Das waren wohl Beipunkte, also tatsächlich so Nebenaspekte einer Tat. Aber ansonsten haben Sie vollumfänglich alle Taten zugestanden. Aber der ein oder andere, also der Hauptangeklagte, hat sich weiter nicht geäußert. Aber der zweite Angeklagte, der auch Kinder selbst missbraucht haben soll, der hat sich tatsächlich auch entschuldigt und hat gesagt, dass ihm das leid tut. Und was das jetzt für die Opfer bedeutet, zum Beispiel für ein Mädchen, das den Fall damals sogar ins Rollen brachte, das hat mir der Anwalt heute gesagt.
Wenn sie eingeladen wird und wenn sie hierher kommt, was ihr im Grunde auch so ein bisschen freigestellt ist, dann kann sie damit rechnen, dass ihr die Richterin Fragen stellt, wie es ihr heute geht, und sie bestärkt, dass man ihr Glauben schenkt. Aber nicht mehr, dass sie sich an Dinge erinnern muss, die sie am liebsten verdrängen würde.
Ja, das ist nämlich die große und auch, man muss es so sagen, tolle Konsequenz daraus, dass es diese Geständnisse gab. Die Opfer werden nicht mehr über die Taten aussagen müssen. Und das war bis heute Morgen völlig unklar. Und das ist eine große Erleichterung, mit der hier alle aus dem Prozesssaal gegangen sind.
Was bedeuten diese Geständnisse der Angeklagten jetzt für den weiteren Verlauf dieses Verfahrens?
Ja, es bedeutet, dass sich das Verfahren höchstwahrscheinlich verkürzen wird, weil man eben nicht mehr in die Beweisführung so stark einsteigen muss. Es bedeutet tatsächlich auch, dass die ganzen Pannen, die passiert sind, dass zum Beispiel Beweise nicht richtig gefunden wurden, zu spät gefunden wurden, hier keine großen Konsequenzen mehr haben werden. Also das heißt, wenn Videomaterial zu spät oder falsch aufgefunden wurde, hätte es ja auch angegriffen werden können von Seiten der Verteidigung. Und das ist jetzt einfach nicht mehr nötig, weil diese angeklagten Taten gestanden wurden. Es bedeutet halt vor allem, dass wenn die Kinder vor Gericht aussagen, tun sie das, um für sich einen Abschluss zu bekommen, um noch einmal wirklich das Gefühl zu bekommen, hier hören mir Menschen zu und hier glauben mir Menschen, aber sie müssen das Leid nicht noch einmal durchleben.
Wir erinnern uns alle, dass rund um diesen Fall ja erhebliche Pannen und Versäumnisse von Behörden und von der Polizei auch öffentlich geworden sind. Sie haben das angesprochen. Das spielt also im Gericht selber keine Rolle. Das muss also dann tatsächlich politisch aufgearbeitet werden.
Ja, genau. Das sagte die Richterin auch ganz klar direkt zu Beginn des Prozesses. Das kann dieser Prozess nicht leisten, das aufzuklären. Das müssen Ermittlungen leisten oder eben der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der vor 2 Tagen eingesetzt wurde. Dieser Prozess kann nur die Straffälligkeit, die Straffähigkeit der angeklagten Taten aufklären.
Live aus Detmold waren das Informationen von Vivian Leue. Vielen Dank. 18 Uhr. Und 19 Minuten hier im Deutschlandfunk. Den weltweiten Temperaturanstieg zum Schutz des Klimas auf 1,5 Grad zu begrenzen, mindestens, darauf hat sich die Weltgemeinschaft verständigt. Über die Instrumente auf diesem Weg und über den Fahrplan aber wird laufend weiter verhandelt. In den letzten beiden Wochen etwa auf einer Konferenz in Bonn als Vorbereitung für den nächsten Klimagipfel der Vereinten Nationen im Dezember in Santiago de Chile. Umweltverbände sind allerdings vom Verlauf der Beratungen in Bonn enttäuscht. Für uns berichtet Georg Ehring.
Die Schülerbewegung Fridays for Future hat den Klimaschutz in vielen Ländern wieder zum Thema gemacht und die Demonstrationen wie am vergangenen Freitag in Aachen werden durchaus wahrgenommen bei den Verhandlungen der Klimadiplomaten in Bonn. 11 Tage lang hat die Zwischenklimakonferenz auf Beamtenebene beraten und in den Konferenzräumen sah man viele neue und vor allem junge Gesichter. Vor allem bei den Umweltorganisationen, die in Bonn größere Einsparungen von Treibhausgasen fordern, macht sich die neue Dringlichkeit des Themas bemerkbar. Doch von der Erfüllung ihrer Forderungen sieht Sadie DeCoste, Klimaschützerin aus Kanada, noch nicht viel.
I don't feel like the diplomats here listen to the demands of youth.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Diplomaten hier auf die Forderungen der Jugend hören, denn ich sehe nichts von den Maßnahmen, die die weltweite Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen würden. Es gibt noch keine Zusagen, die weit genug gehen, damit das geschafft werden kann. Und deshalb sagen wir, das ist noch nicht gut genug.
And we're saying that's not good enough.
Dabei hatte Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats, die Delegierten schon zur Eröffnung der Konferenz zur Eile gedrängt, auch mit Bezug auf Fridays for Future.
If we think about the atmosphere, the environment in which we met,
wenn wir an die Stimmung denken, die im Dezember bei der Konferenz in Katowice geherrscht hat, dann haben sich die Dinge stark verändert. Denn heute befinden wir uns in einem Klimanotstand und wir nehmen immer stärker wahr, dass dies der Kampf unseres Lebens ist.
That this is the fight of our lives.
Nicht alle sehen das so. Die Unterhändler in Bonn verhakten sich bei der Frage, wie sie in offiziellen Dokumenten auf den Sonderbericht des wissenschaftlichen Weltklimarats IPCC Bezug nehmen sollen, der die Chancen dafür auslotet, die Erderwärmung doch noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Ergebnis: Technisch sei dies noch möglich, doch es erfordere eine drastische Verschärfung aller Anstrengungen im Klimaschutz. Für David Riefisch von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass sich die Unterhändler darauf beziehen.
Für uns ist die Grundlage jeglicher Argumentation die wissenschaftsbasiert und der IPCC-Bericht ist sehr deutlich in seinen Aussagen und ist es wirklich notwendig, dass dieser in der Art und Weise auch in den Verhandlungen betrachtet wird. Es ist leider nicht so, dass alle Verhandlungsparteien diese Einschätzung teilen.
Gemeint ist vor allem Saudi-Arabien, das den Bezug zum Weltklimarat am liebsten ganz streichen würde, in ungewöhnlicher Allianz mit den USA und Iran. Auch beim Streitthema, wie von reichen Ländern finanzierter Klimaschutz in Entwicklungsländern behandelt wird, gab es in Bonn nach Angaben von Teilnehmern kaum Fortschritte.
Der Verhandlungstext jetzt, wie er dasteht, birgt noch erhebliche Schlupflöcher, die Integrität des Abkommens auch gefährden können.
Diese Schlupflöcher könnten dafür sorgen, dass CO2-Einsparungen doppelt gezählt werden und dies wollte schon beim letzten Gipfel in Katowice eine große Mehrheit der Staaten verhindern. Vor allem Brasilien sperrte sich dagegen, weshalb ein formeller Beschluss in dieser Frage auf den nächsten Gipfel im Dezember in Santiago de Chile vertagt wurde.
Der Bericht von Georg Ehring. Beim Thema Klimaschutz hinkt Deutschland erheblich hinterher und die Koalition schafft es kaum, sich auf gemeinsame Schritte und Maßnahmen zu verständigen. Tut sich jedenfalls schwer. Der öffentliche Druck wächst, die Umfragewerte für die Grünen steigen. In dieser Lage will die SPD jetzt dagegenhalten. Die Parteiführung will beim Klimaschutz das Tempo erhöhen, dabei aber die Themen soziale Gerechtigkeit und Schutz der Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren. Mehr dazu im Bericht von Barbara Schmidt-Matern.
Jetzt will die Partei also liefern mit einem 10-Punkte-Papier zur Klimapolitik. Oberstes Ziel, den Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und Wirtschaftsförderung zu verzahnen, gerade in strukturschwachen Gebieten. Nichtstun sei keine Option mehr, stellt Fraktionsvize Matthias Miersch klar.
Wir haben ja Schätzungen zum Beispiel bis 2030, dass wir viele hunderte Milliarden aufwenden müssen, wenn wir nichts tun für die Beseitigung von Folgen.
Miersch spielt damit an auf drohende Strafzahlungen, die die Bundesregierung an die Nachbarstaaten der Europäischen Union zahlen müsste, sollte Deutschland seine Klimaziele ein zweites Mal verfehlen. Finanzminister Olaf Scholz kündigt deshalb jetzt eine sozial-ökologische Transformation in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik an. Das klingt sperrig, doch erstmals in diesen Tagen wird der Sozialdemokrat tatsächlich etwas konkreter.
Wir setzen uns ein dafür, dass wir den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken können und dafür Sorge tragen, dass es ein modernes Land wird, den Herausforderungen begegnet, die mit dem Klimawandel verbunden sind.
Unter anderem wollen die Genossen das Fliegen verteuern. Und hinzu kommt die Idee, wer sich auch nach dem Jahr 2020 erst ein Elektroauto kaufen möchte, der soll dafür weiterhin eine Kaufprämie vom Staat erhalten. So lautet ein weiterer Vorschlag im SPD-Papier. Um ärmere Gesellschaftsschichten stärker zu unterstützen, sollen günstigere Autos eine höhere Bonuszahlung erhalten als Edelkarossen. Es gehe jetzt um die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie, meint Matthias Miersch.
Ich habe schon den Eindruck, dass wir augenblicklich nur ankündigen können und aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren die Leute noch nicht daran glauben, dass tatsächlich geliefert wird. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir wirklich auch in den nächsten 6 Monaten beweisen können, wir haben unsere Konsequenzen aus den Versäumnissen der letzten Jahre auch gezogen.
Bei der Einführung eines Preises auf den Ausstoß von CO2, etwa beim Heizen oder Autofahren, bleibt das Konzept allerdings vage, obwohl das SPD-geführte Umweltministerium eine solche Abgabe ausdrücklich befürwortet. So gesehen sind die Ideen der Parteispitze nur der Auftakt. Die Debatte um die richtigen Klimaschutzmaßnahmen wird sich bis Ende dieses Jahres hinziehen. Zumal es bisher keine Einigkeit mit CDU und CSU gibt in der Klimapolitik. Besonders streiten die Koalitionspartner über einen CO2-Preis und über das neue Klimaschutzgesetz. Die Union erarbeitet derzeit eigene Leitlinien. Die Koalition, so prognostiziert Matthias Miersch, werde nur halten, wenn am Ende ein gemeinsames Klimakonzept der Regierung zustande kommt.
Wir sehen im Moment, dass das Thema ja in aller Munde ist, dass es auch eine hohe Sensibilisierung der Gesellschaft gibt. Und wenn dieses Thema nicht adäquat bearbeitet wird durch die Koalitionsfraktionen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch eine große Zustimmung gibt.
Somit steht der Koalition nicht nur ein heißer Sommer, sondern klimapolitisch auch ein heißer Herbst bevor.
Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern. Ein eigenes Konzept für Rente und Sozialpolitik wird die AfD auch in diesem Jahr nicht präsentieren. Der Parteitag zu diesem Thema wurde gerade auf nächstes Jahr verschoben. Zu groß sind die Differenzen zwischen den Parteiflügeln. Bei dem anderen Thema aber will die AfD jetzt ihre Position schärfen. In einem Papier fordert sie einen Kurswechsel in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Dazu Klaus Remme.
Streitkraft Bundeswehr, so lautet der Titel dieses AfD-Papiers, 50 Seiten DIN A5. Aus Sicht der AfD wird hier der Weg zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beschrieben. Von der Ausbildung über Landes- und Bündnisverteidigung bis zur Traditionspflege werden 15 Handlungsfelder identifiziert. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Uni in München, sagt, damit füllt die AfD eine programmatische Lücke, allerdings auf problematische Weise. Masala zum Deutschlandfunk.
Es ist weniger ein Papier, das konzeptionell sozusagen sich mit der Weiterentwicklung der Bundeswehr beschäftigen soll, sondern eher Sympathien bei Soldaten in der Bundeswehr für die AfD erwecken soll, weil sehr, sehr viel von dem, was da drin steht, hat was mit der Frage des soldatischen Selbstverständnisses zu tun, das die AfD auf ihre eigene Art bespielt.
Ein Beispiel. Im Handlungsfeld Werte und Normen heißt es, Deutschland blickt auf eine jahrhundertealte Militärtradition zurück. Diese Tradition ist geprägt von Erfolgen und Brüchen, von Falschem und Richtigem. Der erst jüngst von der Bundesregierung aktualisierte Traditionserlass habe zu einem Bruch der Militärtradition geführt, so Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion zum Deutschlandfunk.
Die Einsätze der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erforderten riesige logistische Anstrengungen. Ohne das jetzt positivieren zu wollen, aber es sind eben halt Erkenntnisse in der militärischen Führung. Und das wird jetzt nicht mehr gelehrt, weil man Beispiele aus der Wehrmacht, die man fälschlicherweise auch noch als Nazi-Armee bezeichnet, nicht mehr heranziehen darf, zum Beispiel an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.
Professor Carlo Masala sieht in Bezug auf die jahrhundertealte Militärtradition Deutschlands einen radikalen Bruch im Selbstverständnis demokratischer Streitkräfte, die intern nach dem Prinzip der inneren Führung geordnet werden.
Die AfD knüpft hier an die Wehrmacht als Institution und Organisation. Und da füge ich persönlich hinzu, als verbrecherischer Institution und Organisation an, um die Bundeswehr in diese Tradition zu stellen.
Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Schaffung eines Reservistenkorps, das sind weitere Forderungen in diesem Papier. Insgesamt beklagt die AfD einen Verfassungsbruch durch die Praxis der vergangenen Jahre. Durch fragwürdige Auslandseinsätze könne in der Bundeswehr nicht mehr der Vorhalt geleistet werden für eine Landesverteidigung, so wie im Grundgesetz Artikel 87a festgelegt. Mit Blick auf die deutsche Rüstungsindustrie fordert die AfD so wörtlich gesicherte Exportquoten. Zwar wolle man nicht an kriegführende Länder exportieren, so Lukassen, aber
da muss man auch das Risiko in Kauf nehmen, später, wenn ein Land dann diese Wehrtechnik einsetzt, damit leben zu können, dass es falsch eingesetzt wird. Aber das lässt sich einfach nicht ausschließen. So weit moralisieren können wir nie sein, dann müssten wir es vollkommen unterbinden. Das geht nicht.
Zu jedem der 15 Handlungsfelder will die AfD zeitnah Positionspapiere veröffentlichen.
Die Alternative für Deutschland fordert neue Wege für die Bundeswehr und für die Sicherheitspolitik. Für uns berichtete aus Berlin Klaus Rämme. Die Hitze dieser Tage ist für viele ja beschwerlich. Für Landwirte vielerorts in Deutschland ist sie schon ein ernsthaftes Problem. Schon wieder nach dem Hitzesommer im letzten Jahr und viel zu viel Niederschlägen im Jahr zuvor. Andere Themen kommen hinzu auf dem Bauerntag heute in Leipzig. Regeln für die Tierhaltung, die Düngeverordnung, um Nitrate im Boden zu vermeiden. Die Zukunft der Landwirtschaft selbst stand gewissermaßen heute dort zur Debatte. Für uns hat Roland Kühnke dort Stimmen eingesammelt.
Die Zukunft steht vor der Tür des Globaner Trade Centers in Schkeuditz in der Nähe von Leipzig. Den Eingangsbereich der Tagungsstätte des Deutschen Bauerntages säumen riesige, hochmoderne Landmaschinen mit Fahrerhäusern, Cockpits, die an Raumschiffe diverser Science-Fiction-Filme erinnern. Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft steht auf der Bühne. Es sind die Sieger des Berufswettbewerbs, junge Leute auf dem Weg zu Fachkräften. Und die sind, wie eigentlich überall, auch in der Landwirtschaft knapp. Als Ausbildungsbetrieb des Jahres wird die Agrarproduktion Elsteraue GmbH und Co. KG in Zwenkau ausgezeichnet. Betriebsleiterin Christine Heinichen weiß, dass ihre Azubis künftig vor riesigen Herausforderungen stehen.
Die Landwirtschaft der Zukunft wird eine bunte Mischung sein von den Forderungen, die gesellschaftlich gestellt werden, aber auch welternährungstechnisch muss man der Sache auch gerecht werden. Also es wird nicht ausschließlich den ökologischen Landbau geben, beziehungsweise ausschließlich den konventionellen. Ich denke, es wird ein Weg dazwischen sein.
Große Probleme sieht auch der Chef des Weltbauernverbandes, der Südafrikaner Theo de Jager, auf die deutsche Landwirtschaft zukommen. Es ist alles so überreguliert, sagt Theo de Jager. Ihr habt technisch gesehen die besten Landwirte der Welt, die besten Wissenschaftler, aber trotzdem seid ihr nicht wettbewerbsfähig. Weil die deutsche Landwirtschaft zu teuer ist, das sieht auch Erwin Schwarz vom Bayerischen Bauernverband so.
Meine größten Sorgen sind, dass wir letztendlich vom internationalen Markt abgeschottet werden durch die erhöhten Umweltauflagen, die wir heute auch gehört haben. Wir haben die höchsten Standards berechtigt, aber damit sind wir dann auf dem Markt nicht mehr wettbewerbsfähig und ja, Deutschland ist nicht allein auf der Welt und wir werden uns für den Weltmarkt fit machen müssen.
Bei allen Problemen Umwelt, betont Christine Heinichen von der Agrarproduktion Elsteraue, sei das gemeinsame Fundament ihrer Arbeit.
Wenn wir dort nicht achtsam damit umgehen, hat die Generation nachfolgend nichts davon. Und dann hätten wir heute schon nichts mehr davon, wenn die Vorgänger auch nicht achtsam umgegangen sind.
Aber, und das ist auch das Motto dieses Bauerntages, Wandel braucht Verlässlichkeit, sagt Thorsten Kraftschick, Vizepräsident des Sächsischen Bauernverbandes.
Wenn wir im gemeinsamen Diskurs Wege finden, wie wir diese Diskrepanz, die wir haben, lösen, dann sollte das auch eine gewisse Beständigkeit haben. Wir treffen gemeinsam Entscheidungen, wie wir das machen wollen und müssen dann dazu auch stehen. Und das mit einer gewissen Zeit auch. Weil wenn wir Investitionen treffen oder unternehmerische Entscheidungen treffen, muss das durchaus 5 bis 10 Jahre mindestens halten. Und uns nützt das nicht, dass nach der nächsten Wahl dann die ganzen Themen dann nicht mehr da sind und wir wieder vollkommen neue Wege gehen. Verlässlichkeit ist für uns eigentlich darin, wenn wir Entscheidungen gemeinsam getroffen haben, dass die auch Bestand haben.
Die deutschen Bauern wollen den Wandel, sind bereit für den Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Landwirtschaft.
Die Debatte über die Zukunft für Bäuerinnen und Bauern in Deutschland über den Bauerntag in Leipzig berichtete Roland Kühnke, 18 Uhr und gleich 34 Minuten im Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Das Tauziehen um das Flüchtlingsrettungsschiff Sea-Watch 3 vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa geht weiter und damit auch für die 42 Migranten und die 22 Besatzungsmitglieder an Bord. Das Schiff versuchte heute, den Hafen anzusteuern, wurde jedoch von der Polizei gestoppt. Weitere Einzelheiten jetzt von Jörg Seiselberg.
Am Nachmittag teilte die Kommandantin des Schiffes den italienischen Behörden mit, es seien mittlerweile 24 Stunden vergangen, seit sie einen Notstand an Bord gemeldet habe. Seitdem habe sie keinerlei Reaktionen in der Sache erhalten. Deswegen, so die Kapitänin, fahre sie mit der Sea-Watch Richtung Hafen. Auf dem Weg dahin aber wurde das Schiff von der italienischen Küstenwache erneut gestoppt. Zuvor hatte die Sea-Watch eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Agrigent eingereicht. Darin ist die Rede von möglicherweise strafrechtlich relevantem Verhalten der italienischen Behörden. Verbunden ist die Beschwerde der deutschen Rettungsorganisation mit der Bitte an die Staatsanwaltschaft, notwendige Maßnahmen einzuleiten, damit die Geretteten endlich an Land gehen können. Dagegen fordert Italiens Innenminister Salvini erneut, die Justiz müsse gegen die Kapitänin der Sea-Watch vorgehen. Er bezeichnete Rakete als Verbrecherin und fordert, das Schiff müsse beschlagnahmt und die Besatzung festgenommen werden.
Informationen von Jörg Seiselberg. Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Italien die Chance, zum zweiten Mal hintereinander das Endspiel zu erreichen. Seit 18 Uhr, also seit gut einer halben Stunde, läuft das in Bologna, das Halbfinale gegen Rumänien. Vor ein paar Jahren noch ging die Mannschaft aus Rumänien gegen die deutschen Nachwuchs sang- und klanglos mit 0:8 unter. Bei dieser EM aber ist sie die Überraschungsmannschaft, hat unter anderem die Elf aus England ausgeschaltet. Als Favorit gilt das deutsche Team. Trotzdem, unser Reporter in Bologna ist André Siems. Herr Siems, wird in Deutschland der Favoritenrolle gerecht?
Nein, man muss sagen, dass hier nach den ersten gut 30 Minuten die rumänische Mannschaft die bessere ist. Es steht 1:1, Deutschland zwar in Führung gegangen, aber seitdem läuft nicht mehr viel zusammen. Es gab erst den vierten Elfmeter in diesem Turnier gegen die deutsche Mannschaft, den haben die Rumänen versenkt. Zum 1:1. Torschütze war George Puskas. Und seitdem sind sie am Drücker. Die deutsche Hintermannschaft steht da sehr, sehr wackelig. Alex Nübel, auch der Keeper, den musste er eigentlich halten, diesen Elfmeter. Der war nicht besonders gut geschossen. Er war auch noch dran. Aber das kann echt zum Problem werden. Die deutsche Mannschaft verursacht zu viele Strafstöße. Und selbst nach vorne geht da nicht so viel. Außer diesem tollen Alleingang eben von Nadim Arimiri. Der hat sich den Ball in der eigenen Hälfte geholt. Ist bestimmt 50, 60 Meter gelaufen. An drei Rumänen vorbei. Hat dann flach abgezogen ins Tor. Und Radu, der Keeper, der Rumänen, hatte da keine Chance. Es ist ein wahrhaft hitziges Duell bei über 40 Grad und die deutsche Mannschaft hat so ihre Probleme. 1:1 der Spielstand.
Live aus Bologna, André Siems, vielen Dank dafür. Und das Ergebnis dann und die Analyse dazu um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Sport aktuell. Zu unserem letzten Thema. Im Zusammenhang mit den neuen Regeln für Asylsuchende und für Migranten hat sich die Koalition auch auf die Möglichkeit verständigt, Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit den deutschen Pass zu entziehen, wenn sie einer Terrororganisation angehören oder an Kampfhandlungen im Ausland teilgenommen haben. Ein solcher Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit wird heute noch im Bundestag debattiert und am Abend soll dann abgestimmt werden. Ein Ausblick von Nadine Lindner.
Es ist die zweite und dritte und damit abschließende Lesung. Wenn der Bundestag nachher zustimmt, gibt es strengere Regeln im Staatsangehörigkeitsgesetz. Sie betreffen gleich mehreres. Die Einbürgerung wird an mehr Bedingungen geknüpft und der Passentzug für IS-Kämpfer soll leichter werden. Bei der Einbürgerung kann ein Ausländer erst dann Deutscher werden, wenn seine Identität und seine Staatsangehörigkeit komplett geklärt sind. Weitere Voraussetzung: er muss sich in die deutschen Lebensverhältnisse eingeordnet haben. Hier geht es unter anderem um Mehr- oder Vielehe, das soll eine Einbürgerung ausschließen. Die Große Koalition hatte lange darüber debattiert und auch der Entwurf bleibt umstritten. Nicht nur im Parlament, denn an der Formulierung der deutschen Lebensverhältnisse gibt es Kritik. Migrantenorganisationen fürchten einen willkürlichen Leitkulturparagraphen. Mehr als 50 Organisationen haben deshalb einen Brandbrief gegen die Änderung geschrieben. Tarek Tabara, Professor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, übt grundsätzliche Kritik beim Begriff der deutschen Lebensverhältnisse.
Das ist völlig klar, dass über den Anlass hinaus die Vermeidung von Mehrehen bei der Einbürgerung, man so eine Art Kulturvorbehalt für die Einbürgerung einführen möchte.
Unionsinnenexperte Matthias Mittelberg verteidigte hingegen den Gesetzentwurf. Mit dieser Änderung schließe man Polygamisten und Identitätstäuscher von der deutschen Staatsangehörigkeit aus, sagte Mittelberg der Neuen Osnabrücker Zeitung. Damit regle man eigentlich Selbstverständliches. Eine weitere Verschärfung: die Frist wird verlängert, innerhalb der eine Einbürgerung rückgängig gemacht werden kann, wenn sie durch falsche Angaben erreicht wurde. Jetzt sind es 5 Jahre, später soll der Pass auch nach 10 Jahren eingezogen werden können. Wichtiger Teil ist zudem der Umgang mit Deutschen, die sich im Ausland einer Terrormiliz anschließen. Sie sollen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Sie dürfen dadurch nicht staatenlos werden, müssen also noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Und es gibt noch eine weitere wichtige Einschränkung. Die neue Regelung darf nicht rückwirkend angewendet werden. Sie betrifft damit nicht die sogenannten IS-Rückkehrer mit doppelter Staatsangehörigkeit oder diejenigen, die jetzt schon in kurdischen Gefängnissen sitzen. Für die linke Innenpolitikerin Martina Renner ist das Vorhaben deshalb reine Symbolpolitik. Günter Kring, Staatssekretär im Innenministerium, verteidigte im Mai im Deutschlandfunk das Gesetz.
Es wird in einigen Fällen auch dazu führen, dass konkret man Staatsbürgerschaften aberkennen kann. Ich glaube in der Tat, aber nicht in vielen.
Krings setzt auf eine abschreckende Wirkung. IS-Sympathisanten sollen künftig von der Ausreise abgehalten werden.
Ein Punkt kann sein, dass man sich vielleicht noch mal einen weiteren Punkt hat, wo man überlegen sollte, ob man wirklich diesen Weg gehen möchte, wenn man dann auch die Brücken nach Deutschland abbaut.
Aus Berlin berichtete für uns Nadine Lindner am Ende dieser Sendung, heute mit Jasper Barenberg.